Herr, du bist ein lebendiger Gott und wir wünschen uns, dass du zu uns redest und du wünschst dir, dass wir hören, wenn du redest. Und Herr, für beides will ich jetzt beten, dass du uns bereit machst, dass du unsere Herzen, unsere Ohren aufmachst durch deinen Geist und dass du meine Worte gebrauchst und dass du selber durch dein lebendiges Wort in unser Herzen sprichst und unser Leben veränderst. Amen. Ihr Lieben, wir gehen weiter auf unserer Reise durch die Bergpredigt und immer wieder mit Unterbrechungen sozusagen, aber wir machen weiter und ich möchte uns lesen, Matthäus Evangelium 5, Vers 5. Matthäus 5, Vers 5, das ist die dritte von den Seligpreisungen Jesu. Selig, spricht unser Herr Jesus, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ihr Lieben, Jesus provoziert. Und er provoziert unentwegt. Und manchmal haben wir uns daran gewöhnt und merken es gar nicht mehr, weil wir die Worte schon so oft gehört oder gelesen haben. Also wenn wir anfangs noch gedacht haben, wenigstens Bergpredigt haben wir im Hinterkopf, da kommen ein paar Hämmer sozusagen, wo wir dran zu kauen haben. Aber wenigstens die Seligpreisungen, die sind doch noch eher harmlos, die sind doch irgendwie so nett, so Wünsche für die Postkarte, für den Kavol-Kalender, da kann niemand was gegen haben. Und wenn wir dann hier einsteigen und wenn wir wirklich schauen, was hier sagt Jesus denn da, dann merken wir, wie sehr Jesus provoziert. Er beschreibt in den Seligpreisungen die Maßstäbe, die bei Gott gelten. Ich habe gesagt, dieses selig ist, der könnte man auch übersetzen, der ist bei Gott anerkannt. Der findet Gottes Wohlwollen in dem, dass er so lebt. Hier zeigt Jesus die Maßstäbe, die bei Gott gelten. Und die sind ganz anders als die Maßstäbe dieser Welt. Wer ist bei Gott angesehen? Wer ist selig? Nicht der fromme Asket, der spirituelle Meister, der allem Irdischen entrückt ist und sagt, ich weiß gar nicht, was ihr noch für Probleme habt hier unten. Nein, sondern der geistlich Arme, sagt Jesus. Der weiß, dass er mit leeren Händen und leeren Taschen vor Gott steht und sagt, ich habe nichts zu bringen. Nicht der selbstsichere, optimistische Siegertyp, sondern der Trauernde, der über seine eigenen Sünde und über der Sünde dieser Welt weint. Nicht das zielstrebige, seine Trümpfe ausspielende Alpha-Männchen, sondern der Sanftmütige. Und das geht gegen alle menschliche Weisheit. Und wir müssen uns dem stellen. Es geht hier nämlich nicht darum, dass diese Sanftmütigen irgendwie bewundert werden. Irgendwie bewundernswert, aber irgendwie auch bemitleidenswert sind und eigentlich irgendwo eher ins Museum als ins harte Leben gehören. Also vielleicht habt ihr mal in Filmen das gesehen oder vielleicht wart ihr sogar selber schon mal da. In Pennsylvania gibt es da die Amish, die halt so mit ihren Pferdewagen und ihren schwarzen Hüten da durch die Gegend zuckeln wie anno 1830 oder so. Und das kann man irgendwie bewundern und das kann man beeindruckend finden, aber man würde sagen, die sind eigentlich, ja, sie sind nicht von dieser Welt und sie sind auch in dieser Welt eher hilflos. Aber Jesus sagt nicht, die Sanftmütigen sind irgendwie auf eine besondere Weise bewundernswert, sondern sie werden das Erdreich besitzen. Sie werden Herren über die Erde sein, könnte man auch sagen. Das ist Wahnsinn. Das ist ziemlich unglaublich. Und so ist die neue Welt von Jesus. Den Armen gehört das Himmelreich. Die Trauernden sind glücklich zu preisen. Die Sanftmütigen erobern die Welt. So ist Jesus. Und wir müssen das verstehen. Ohne Jesus macht das alles hier überhaupt keinen Sinn, was ich erzähle und was hier steht. Jesus gibt keine allgemeingültigen Ratschläge für jedermann. Also es gibt Dinge in der Bibel, die kann man auch losgelöst von Gott gut und sinnvoll finden. Dass man niemanden umbringen soll oder unter Umständen noch nicht mal die Ehe brechen soll, das leuchtet relativ vielen Menschen ein, ob sie an Gott glauben oder nicht. Dass es gut ist, bei jemandem, der in einer kaputten Situation ist, der einen vielleicht auch nervt, zu schauen, was hat er vielleicht für Begabung, was könnte an Potenzial in diesem Leben drinstecken. Das ist schwer, aber das ist nicht etwas, was nur Christen können. Und du hast es eben ja bestätigt, indem du gesagt hast, von wem du diesen Rat bekommen hast. Aber das, wovon Jesus hier spricht, das funktioniert nur da, wo er der Herr ist. Das funktioniert in Anführungszeichen, das ergibt nur Sinn, da wo sein Reich ist, da wo Menschen sind, die wiedergeboren sind, die mit ihrem ganzen Leben zu Jesus Christus gehören. Es geht hier nicht um allgemeine Weisheitssprüche der Menschheit, sondern um ein Leben unter der Herrschaft Gottes, unter der Herrschaft Christi. Und jemand, der Christ wird, der ändert eben nicht ein paar religiöse und vielleicht noch ein paar ethische Überzeugungen, sondern er kommt in einen neuen Machtbereich und er wird buchstäblich ein neuer Mensch, so sagt es die Bibel. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Diese Ansagen der Maßstäbe Gottes, diese Seligpreisung, die stehen nicht einfach so lose nebeneinander, wie eben irgendwelche Kalendersprüche. Nichts gegen christliche Kalender übrigens, können sehr ermutigend und aufbauend sein. Ihr versteht mich. Diese Seligpreisung, die bauen in einer gewissen Weise aufeinander auf. Und ich denke, auch in den nächsten Wochen werden wir das noch sehen. Am Anfang steht die geistliche Armut. Das Bewusstsein, ich stehe mit leeren Händen vor Gott. Das ist die Basis, auf der alles Weitere aufbaut. Wenn du das noch nicht erkannt hast, dann kann das andere keinen Sinn ergeben für dich. Als zweites folgt dann das Bewusstsein nicht nur meiner Armut, sondern auch meiner Sünde. Und dessen, dass ich eigentlich bei Gott unannehmbar bin, wenn es nicht um Christi willen anders ist. Wenn mich Christus nicht annimmt, wenn mich Christus meine Sünde trägt. Ein Bewusstsein meiner Sünde, was mich trauern lässt. Auch wenn ich Christus habe, auch wenn ich Vergebung habe. Und diese Haltung, die führt mich dann, ich würde sagen, unweigerlich zu dieser Sanftmut, von der Jesus spricht. Ich habe gesagt, die bauen aufeinander auf. Man könnte auch sagen, es geht immer noch eine Etage tiefer. Die Seligpreisungen werden von einer zur nächsten ja, tiefgehender. Weniger, also sie kommen von der Oberfläche weg in die Tiefe. Sie werden in einer gewissen Weise demütigender, weil sie uns so herausfordern. Sie werden in einer gewissen Weise schwieriger. Am Anfang die blanke Einsicht gegenüber einem ewigen, heiligen, allmächtigen Gott habe ich nicht viel zu bieten. Das ist die geistliche Armut. Das ist die Basis, das ist relativ einleuchtend, würde ich sagen. Ich habe mich in der Vorbereitung mit Martin Lloyd-Jones beschäftigt. Ich weiß nicht, wer den Namen gehört hat. Martin Lloyd-Jones ist ein Prediger aus Wales, der lange, 30 Jahre in London war, insgesamt 60 Predigten am Stück über die Bergpredigt gehalten hat. Also ich möchte hier auch gründlich sein, aber ich werde mich dann doch ein bisschen beeilen zwischendurch. Aber er hat 60 Predigten lang über die Bergpredigt gesprochen und da gibt es zwei Bände, auch auf Deutsch, ich kann es nur empfehlen. Ich habe davon sehr profitiert und viele der Gedanken hier, die verdanke ich auch Lloyd-Jones. Er sagt, jeder, der denkt, also es geht um geistliche Armut, jeder, der denkt, er sei in der Lage, aus sich heraus christlich zu leben, der zeigt damit nur, dass er noch kein Christ ist. Das ist hart, aber ich glaube, das ist die Wahrheit. Da, wo du noch denkst, ja, ich brauche vielleicht ein bisschen Hilfe von Gott, aber ich mache das christliche Leben. da hast du es irgendwo ganz grundsätzlich noch nicht verstanden. Und hast die Möglichkeit, dass du heute eben deine geistliche Armut bekennst vor Gott und sagst, ich schaffe es aber nicht. Jesus, komm du in mein Leben. Das ist das, was wir Christwerden eigentlich nennen. Und so aus dieser eher allgemeinen Einsicht folgt dann, dass ich meine eigene Sünde erkenne, dass ich Trauer darüber empfinde. Vielleicht mal mehr, mal weniger, aber dass ich merke, das ist was, was Gott verletzt. Und jetzt in der dritten Seligpreisung wird es noch anspruchsvoller. Ich hoffe, dass ihr dann bei der achten auch noch dabei seid. Denn jetzt bleibt die Sache nicht mehr nur zwischen mir und Gott, sondern jetzt kommen diese anderen Menschen ins Spiel, die da auch noch sind. Die machen das ja manchmal ein bisschen schwierig, dass ich so mein Leben, meine Beziehung zu Gott so richtig hingegeben lebe. Da kommen ja diese anderen irgendwie in die Quere. Also es ist schwer genug, dass ich mich im stillen Kämmerlein allein vor Gott demütige. Und wir haben eine Herausforderung schon heute wieder gehört dazu. Aber wie ist das vor anderen Menschen? Nochmal Martin Lloyd-Jones. Er schreibt, vor mir selbst sage ich, ich bin ein Sünder, aber instinktiv nehme ich das jedem Übel, der mich einen Sünder nennt. Also ich weiß das ja, aber wenn jetzt jemand anders das über mich sagt, dann wird das heikel. Also, worum geht es, wenn Jesus von Sanftmut spricht? Ich habe das jetzt schon die ganze Zeit vorausgesetzt. Wir wollen da jetzt einsteigen. Was meint er mit Sanftmut? Zunächst mal, was meint er nicht? Ich glaube, bei Sanftmut, da gehen ganz seltsame Filme ab bei einigen. So ein häusliches, stilles Wesen oder so gibt es irgendwo im Petrusbrief. Da denkt man dann eben so an einen bestimmten Personentyp. Und ganz klar, es geht nicht um eine bestimmte Charaktereigenschaft oder eine bestimmte Veranlagung. Also ich habe im Duden mal geguckt, der definiert Sanftmut als sanfte, geduldige Gemütsart, sanftes, zartes Wesen. Ja, also selig sind die, die ein zartes Wesen haben. Und dann guckt ihr Mose an, guckt ihr Paulus an, dann guckt ihr Petrus an, dann guckt ihr, ja, guck dich mal um, guck mal, also... Es geht nicht um einen bestimmten Persönlichkeitstyp, den es gibt und der Gott dienen kann, der Gott verherrlichen kann, natürlich. Es geht nicht um Menschen mit irgendwie einem schwachen Charakter oder einem schwachen Willen. Um Menschen, die sich nicht durchsetzen können oder wollen. Also wir werden sehen, Abraham hat sanftmütig gehandelt. Und das war es war bestimmt kein zartes Wesen, der da mit seinen Zelten und Herden durch die Gegend gezogen ist. Paulus hat Sanftmut gezeigt in seinem Leben. Das will ich euch zeigen gleich. Kommt man sonst nicht auf die Idee, wenn man dieses Bild von Sanftmut hat. Und das beste Bild von Sanftmut, Jesus selbst. Und auch er, jemand, der König des Universums ist. Und nicht irgendein etwas verhuschtes Wesen. Sanftmut ist was anderes auch als Faulheit oder Trägheit oder Konfliktscheu oder ich will nirgends anecken. Ich will Frieden halten um jeden Preis. Manchmal bringt man sowas aus einer Familienkonstellation mit, dass man immer derjenige war, der oder häufig auch diejenige, die irgendwie ausgeglichen hat, wenn da die Fetzen geflogen sind. Das ist aber nicht gemeint. Eine grundsätzliche Nachgiebigkeit oder auch eine einfache Nettigkeit. Es gibt Menschen, die einfach nett sind. Denen kann man gar nichts übel nehmen. Die kann man nicht sauer sein, die kann man aber manchmal vielleicht auch nicht greifen. Und Nettigkeit ist nicht schlecht. Ja? Ich freue mich, wenn ich netten Menschen begegne, aber Nettigkeit an sich ist noch keine geistliche Qualität. Also es gibt Hunde, die sehr nett und freundlich sein können. Aber sie sind nicht in dem Sinn dann selig deswegen. Es ist nicht ein Ausdruck von Weichheit oder einfach ein Ausdruck von Schwäche. Das wird schon deutlich, wenn Jesus sich selbst als sanftmütig bezeichnet. Und Sanftmut ist auch nicht nur eine Sache des Verhaltens. Die muss praktisch werden. Ich kann nicht einen sanftmütigen Geist haben und dann ständig um mich schlagen. Aber umgekehrt, wenn ich den Impuls zurückzuschlagen unterdrücke, oder im Zaum halte, dann würde ich sagen, ist das in den meisten Fällen eine gute Sache. Aber Sanftmut meint eigentlich, dass ich dahin komme, dass ich gar nicht mehr zurückschlagen will. Und eben nicht, weil mir sowieso alles egal ist, sondern um Christi willen. Das ist ein sanftmütiger Geist. Was ist Sanftmut dann? Ich euch erzähle, was es nicht ist. Ich kreise das so ein. Ich möchte euch Beispiele nennen. Ich habe schon gesagt, Abraham. Also was euch bei Abraham einfällt an Charaktereigenschaften, könnte man eine Sammlung machen. Er ist ja dieser Patriarch, der auch viel Mist baut dann. Aber es gibt eine Situation im Leben von Abraham, wo die Herden wachsen und wo sie damit nicht mehr klarkommen, wo die Grenzen erreicht sind. Und es gibt dann Streit zwischen den Hirten von Abraham und den Hirten von seinem Neffen Lot. Und dann sagt er zu Lot, so dann such du dir das Land aus, was dir recht ist. Nicht wir würfeln drum, damit es gerecht ist oder so, sondern du suchst dir das aus und wendest du dich nach rechts, so wende ich mich nach links. Oder umgekehrt und Lot fackelt nicht lange und nimmt das fruchtbare Land in der Jordanebene und Abraham zieht mit seinen Herden ins Bergland, wo es sicherlich härter ist. Und wir lesen von Abraham kein Grummeln, kein naja, an deiner Stelle, der erkennt das ja, an deiner Stelle hätte ich ja das kleinere Stück genommen. Und dann sagt der andere, ja, das hast du jetzt ja auch gekriegt. Nein, er macht keine Vorwürfe. Und mit Lot nimmt die Geschichte ja keinen besonders guten Fortgang. Er siedelt dann immer dichter an Sodom und verbrüdert sich dort und er gerät in Schwierigkeiten und Abraham muss sogar zweimal eingreifen und ihn retten. Und auch da macht er ihm keine Vorwürfe. Und er sagt nicht, was habe ich mich nicht mein ganzes Leben für dich aufgeopfert? Und was habe ich? Und wir haben so viel Sorgen um dich gehabt und Sarah und ich. Und ich habe damals deinem Vater versprochen, dass ich für dich sorgen werde. Und jetzt kommst du in solche Schwierigkeiten. Nein, er greift ein, er hilft aus der Not. Und es ist kein Wort der Klage. Denkt an David. Auch jemand, der nun nicht ein zartes, stilles Wesen unbedingt war, vermute ich, ist sicherlich empfindsamer als andere, auch in der Bibel, als Musiker, aber er erträgt die Anschläge durch Saul, der ihm nach dem Leben trachtet, zu einem Zeitpunkt, wo David schon zum König gesalbt ist, wo er nicht irgendwie die Vision hat, dass das mal was werden könnte, sondern er ist schon zum König gesalbt. Gott hat ihm schon gesagt, dass er Saul verworfen hat. Aber Gott hat es nur noch nicht vollzogen. Und er duldet das. Und er schlägt nicht zurück. Und da, wo er die Gelegenheit hat, wo die Männer von David sagen, jetzt hat Gott ihn in deine Hand gegeben, auch da übt er keine Rache und riskiert sogar ja Meuterei von seinen Männern. Er muss sich ja als starker Führer da erweisen. Und wenn er da zu weich ist, könnte man ja denken, jetzt den Saul zu packen, wo er ihn in der Hand hat, das ist gar nicht ungefährlich. Also eine mutige Entscheidung, sanftmütig zu sein. Und Paulus, da haben einige die Stirn gerunzelt, neulich im Hauskreis wieder über diesen Zoff mit Barnabas gesprochen, da auf der Missionsreise, wo sie sich über die Mitarbeiter zanken. Aber lass uns das Leben von Paulus anschauen. Er war ein starker Charakter und ich weiß nicht, ob es immer einfach war, mit ihm im Team zu arbeiten. Aber wenn wir die Briefe lesen, sehen wir einen Mann, der sich fortwährend zurücknimmt, der ständig in seiner exponierten Position verletzt wird, gedemütigt wird, angegriffen wird, verleumdet wird und der segnet, der zurücksegnet, der Böses mit Gutem vergelt. Er findet klare Worte. Wir studieren gerade den Galaterbrief. Ja? Er ist da nicht zimperlich. Aber er ringt um diese Gemeinden. Und im ersten Korintherbrief heißt es an irgendeiner Stelle, ich rühme viel von euch. Nicht, ich läste ab über euch und erzähle allen, wie furchtbar, was für einen Stress ich mit euch habe und wie gnädig ich ja bin, dass ich mich eurer noch annehme. Nein, sondern ich erzähle Gutes über euch. Oder im Philipperbrief, er sitzt im Gefängnis, andere predigen das Evangelium, während er im Knast sitzt, um Neid und Zwietracht willen, sagt er. Das ist eine Analyse. sagt nicht, naja, die haben sicherlich irgendwie eine gute Absicht dabei. Nein, er sagt, nein, die sind neidisch. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass diese Prediger sagen, jetzt der große Apostel ist weg, jetzt zeigen wir euch mal, dass das auch ganz prima ohne den läuft, jetzt sind wir da. Und sie nutzen das, um sich zu profilieren. Aber Paulus, was sagt Paulus? Da kann ja nichts draus werden. Nein, er sagt, was soll's? Wenn nur das Evangelium gepredigt wird. Wenn nur das Evangelium gepredigt wird, dann dulde ich das. Die müssen sich sicher verantworten, auch für das, was sie da antreibt, diese Prediger. Aber er freut sich darüber, dass gepredigt wird. Obwohl die das vor allem machen, um ihn zu demütigen. Das ist Sanftmut, ihr Lieben. Und schließlich, das krönende Beispiel für Sanftmut ist der Löwe von Juda. So ist unser Gott. Matthäus 11, 28, folgende. Kommt her zu mir, ruft Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lässt sich an einer anderen Stelle viel über diese Verse sagen, über diese Einladung Jesu. Aber Jesus lädt ein mit den Worten, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist sein Wesen. Und das Sehen, das sagt er eben nicht nur irgendwo in 4. Mose heißt es mal, dass Mose der demütigste von allen war. Und manche sagen, naja, also wenn Mose 4. Mose geschrieben hat, warum schreibt er dann sowas oder so? Hier sagt Jesus, ich bin sanftmütig und er zeigt es in seinem ganzen Leben. Wie geht Jesus da um, wo sie ihn verspotten? Wie geht Jesus da um, wo sie ihm Fallen stellen? Ja, er kann scharf werden, aber um der Wahrheit willen und um der Liebe willen. Und er sah ihn an und gewann ihn lieb, heißt es da. Wie geht er um mit Zynismus, mit Verachtung, mit der Gleichgültigkeit der Menschen? Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen unter meine Flügel wie eine Henne ihre Küken, aber du hast nicht gewollt. Und da sagt er nicht, trotzig, beleidigt, verurteilend, und sagt er dann eben nicht, sondern er sagt es mit unter Tränen. Wie handelt er an seinen Feinden? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wie weit geht seine Sanftmut? Paulus stellt ihn uns als Beispiel hin zurecht. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, oder wie Christus auch gesinnt war, kann man auch übersetzen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er saß nicht da auf diesem Schatz wie der Drache im Märchen, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. So ist Sanftmut, so ist Christus. Und in allem lebt er totale Unterordnung unter den Vater, dem er gleich ist in Ewigkeit. Sagt der Sohn, tut nichts von sich aus. Ich rede das, was ich vom Vater höre. Vater, wenn es möglich ist, so soll dieser Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was ist Sanftmut? Sanftmut ist, wenn ihr eine Definition wollt, könnte man sagen, Sanftmut ist eine geistliche Einstellung, die das Wohl des anderen vor dem eigenen Wohl anstrebt. Der Vers zuvor im Philipperbrief 2, Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das ist Sanftmut, diese Haltung, die den anderen sucht. Und das ist eine Haltung, die wurzelt in echter Selbsterkenntnis. ich sehe mich, wie ich vor Gott stehe. In meiner Schwachheit. Auch mit der Sünde. Und ich erkenne, dass alles, was ich bin und alles, was ich habe, ein Geschenk von Gottes Gnade ist. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Sagt uns Gottes Wort. Und wenn ich das erkenne, dass ich alles aus Gnade habe, dann kann ich gnädig sein. Wenn ich erfahre, dass alles geschenkt ist, dann kann ich schenken. Und wenn ich begreife, dass mein Rechtsanspruch, wir pochen gerne auf unsere Rechte. Und es gibt manchmal auch Theologien unter Christen, die sagen, du hast jetzt das Recht und du bist jetzt ein Gotteskind und das kannst du beanspruchen. Und wenn mir ganz klar ist, dass das in Christus ist, durch Gnade, dann können wir darüber reden. Aber von Haus aus ist das einzige Recht, der einzige Anspruch, den ich habe, der auf Hölle und Verzweiflung. Und wenn ich das begreife, dann kann ich meine Rechte loslassen und aufhören, darauf zu pochen. Heißt nicht, dass ich auch mal nachfasse. Paulus konnte auch durchaus sein Bürgerrecht ins Spiel bringen als römischer Bürger. Aber ich muss nicht daran festkrallen. Und nicht sagen, aber ich darf jetzt hier, sondern ich kann es loslassen, weil ich weiß, dass alles Gnade ist. Und deshalb ist Sanftmut kein Ausdruck von miserablem Selbstwertgefühl. Es ist schon recht, wenn alle auf mir rumtrampeln, ich habe es nicht anders verdient. Manchmal gibt es ja so Denkweisen, die uns das sagen. Und die klingen dann sehr sanftmütig. Und solche Menschen können manchmal so handeln, dass andere sagen, oh, das ist ein sehr demütiger Mensch. Und es ist ein Mensch in Wirklichkeit, der in Verdammnis lebt. Der nicht begriffen hat, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist. Und da möchte ich ganz deutlich sagen, das ist nicht Sanftmut oder Demut, das sind Lügen vom Teufel. Du sagst, ich bin sowieso nichts wert und dann könnt ihr sowieso machen mit mir, was ihr wollt. Nein, durch die Gnade Christi bin ich reich beschenkt. Und durch die Gnade Christi werde ich dann frei und unabhängig davon, dass ich mich immer und überall durchsetzen muss. Es geht nicht darum, dass ich sowieso nicht kann oder dass ich glaube, dass ich es gar nicht darf, weil ich eh ein Stück Dreck bin, sondern dass ich es nicht mehr muss. Weil Jesus für mich streitet. Und dann bin ich frei. Dann bin ich frei davon, immer um mich selbst zu kreisen. Und Selbstverliebtheit, Selbstbezug, dieses Kreisen um uns selbst, das kann ganz verschiedene Formen haben. Das kann Selbstverliebtheit sein. Das kann auch Selbstmitleid sein. Das kann auch ständige Selbstanklage sein, wo ich nicht bereit bin, die Gnade Gottes an mich ranzulassen. Und das kann ich loslassen, wenn ich begreife, wer Jesus für mich geworden ist. Und dann kann ich auch frei davon sein, dass ich ständig beleidigt bin, dass ich ständig empfindlich bin, dass ich also nur sehe, wer mir jetzt schon wieder auf die Füße getreten ist. Und ich kann immer neu in ein frohes Staunen hineinkommen über das, was Gott mir geschenkt hat. Über Gottes Gnade. Und kann auch froh staunen über das Gute, was mir andere Menschen tun. Dass ich nicht sage, das ist auch das Mindeste, was ich erwartet habe. Was anderes. Also das ist manchmal das Problem in unserem Denken, weil wir so vom autonomen Individuum ausgeht, was eben seine Claims absteckt und seine Rechte. Und dann sagen wir den Menschen, Jesus liebt dich, er nimmt dich an, wie du bist. Und dann sagt der andere, ja, alles andere will ich mir auch verbeten haben. Ja, und wenn wir begreifen, das ist wirklich ein Geschenk, dann können wir wirklich in ein frohes Staunen kommen. Und Jesus lehrt uns auf diesem Weg Milde, eine echte Milde, die eben nicht irgendwie eine Servilität ist. Die Griechen haben Sanftmut verachtet übrigens, da galt das als Laster. Weil sie das verwechselt haben mit einer Unterwürfigkeit, die eben einem freien Bürger nicht angemessen ist. Der so immer so kriecherisch ist. Nein, eine echte Milde, die aus der Stärke kommt, aus der Stärke Christi. Und Geduld im Umgang mit anderen. Und Bereitschaft weiter zu lernen. Das ist Sanftmut ihr Leben. Und was ist mit denen, die in dieses Leben hineinwachsen? Jesus sagt, sie werden das Erdreich besitzen. Also sie werden das Land erben, also es ist wohl die ganze Erde gemeint. Im Alten Testament ist dann immer Israel im Blick, aber Jesus spannt hier den Bogen weit. Sie werden das Erdreich besitzen. Was heißt das? Wie geht das vonstatten? Die Sanftmütigen sind die Eroberer der Erde. Ich glaube, das hat zwei Seiten, diese Verheißung. Die eine ist etwas, was wir jetzt schon besitzen. Und die andere ist etwas, was wir in der Zukunft empfangen werden. Paulus spricht davon im 2. Korintherbrief, 6, Vers 10, dass wir uns in allem als Diener Gottes erweisen, sagt er, in Geduld, in Nöten und so weiter. Vers 9, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, selig sind die Trauernden, als die Armen, aber die doch viele reich machen, sie werden das Erdreich besitzen, als die nichts haben und doch alles haben, selig sind die geistlich Armen, ihnen gehört das Himmelreich. Der Sanftmütige kann zufrieden sein. Er muss nicht mehr alles haben, er muss nicht immer mehr haben. Ich glaube, Rockefeller wurde mal gefragt, wie viel Geld er haben möchte. Also nach dem Motto, wann ist denn mal genug? Dieser Multimillionär oder Milliardär. Er sagt, wie viel Geld ist genug? Mehr. Immer mehr. More. Ja, der Sanftmütige kann zufrieden sein. Ich habe schon alles. Als die Armen, die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Wir haben Reichtum empfangen und Paulus sagt, spricht uns das zu. Da geht es eigentlich um ganz was anderes, um Einheit und dass man sich nicht rühmen soll. Ja, die einen rühmen sich des Paulus oder des Kephas. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Also auf Deutsch, alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, ihr gehört Christus, Christus aber ist Gottes. In Christus habe ich alles, selbst da, wo ich äußerlich Mangel habe, bin ich einer, gehöre ich zu den reichsten Menschen dieser Welt. Ich Multimilliardär, Millionen Erbe, wo es keine Erbschaftssteuer gibt, weil mir niemand was wegnehmen kann. Motten und Rost und Inflation nicht angreifen. Das ist der Reichtum, den wir jetzt haben. Und er ist eben denen offen, die loslassen können, ihre Rechte loslassen können, die nicht auf das gucken, was sie noch nicht haben, was der Nachbar hat, sondern die froh und dankbar sein können in dem, was sie von Christus empfangen haben. Nochmal Paulus. Ich habe gesagt, es hat auch eine zukünftige Dimension. 2. Timotheus 2,12. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Das ist eine Verheißung für die Zukunft. Jesus kommt wieder, um die über die Erde zu regieren und seine Kinder werden mit ihm regieren. An anderer Stelle heißt es, sie werden über Engel richten. Sie fragen, über was da Gericht gehalten wird, aber wir werden mitherrschen, wir werden in diese Position mit Jesus versetzt, wenn er wiederkommt. Die zukünftige Welt gehört den Sanftmütigen. Nicht denen, die mit dem Kopf durch die Wand gehen und alles an sich reißen, sondern denen, die empfangen von Christus. Und Christus ist der, der die Welt überwunden hat in Sanftmut. Das ist der Weg auf, nicht er war sanftmütig und dann haben alle, hat es keiner mehr für möglich gehalten und plötzlich hat er einen Trick rausgeholt und doch noch gesiegt. Nein, auf diesem Weg der Sanftmut hat er gesiegt. Nicht, indem er dann plötzlich noch einen Schlenker gemacht hat, plötzlich doch die Keule ausgepackt hat. Auf dem Weg der Sanftmut hat er überwunden. Wer ist unser Herr? Jesaja malt ihn uns vor Augen und damit komme ich zum Schluss. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Scherer, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und was sagt die Bibel am Ende über dieses Lamm? Das Lamm, das geschlachtet ist, das wird dann gleichgesetzt mit dem Löwen aus dem Stamm Juda, dem siegreichen Löwen. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Selig sind die Sanftmütigen und Jesus ist der erste Sanftmütige, der das lebt und der jetzt in der Herrlichkeit beim Vater ist. Und ich lade euch ein, ihr Lieben, dass wir auf Jesus schauen. Nicht, dass wir jetzt uns anstrengen, irgendwie sanftmütig zu werden, endlich. Sondern lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns auf dieses Bild schauen, wie er uns umformen will. Das Leben, das er in uns wirken will. Die Frucht aber des Geistes ist Sanftmut, sagt Paulus. Dass wir auf ihn schauen, dass wir uns vor ihn stellen, uns demütigen vor ihm mit unserer Begrenztheit, mit unserer Schwachheit und mit seiner Größe. Und dass wir damit rechnen, dass er sein Werk in uns tut. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Amen. Jesus, ich bete dich an und ich verehre dich als den Sanftmütigen, als den, der von Herzen demütig ist, als den, der diesen Weg gegangen ist und uns jetzt ruft, ihm nach dir nachzufolgen. Du bist nicht ein manipulativer Despot, der dann von seinen Untertanen eben Sanftmut und Demut und Unterwürfigkeit fordert, um sie leichter steuern zu können. Sondern du bist diesen Weg des Lebens selber gegangen. Und du hast auf diesem Weg überwunden. Und du rufst uns auf diesen Weg und verheißt uns, dass auch wir auf diesem Weg überwinden werden. Wenn wir allen Stolz loslassen, wenn wir alle Selbstüberschätzung loslassen, wenn wir uns erkennen als die wir sind vor dir. Wir erkennen, dass alles, was wir haben, ein Geschenk deiner wunderbaren Gnade ist. Und die christliche Gemeinde ist nicht immer zuerst dafür bekannt, dass sie sanftmütig ist. Dass Sanftmut in ihr regiert. Dass Christen sanftmütig miteinander oder auch mit anderen, mit andersdenkenden, glaubenden, lebenden umgehen. Und ich bete, dass du das unter uns freisetzt. Dass Menschen merken, hier ist etwas anders. Hier ist nicht religiöse Rechthaberei. Sie hat hier keinen Raum. Sondern hier ist der König, der selber sanftmütig ist. Und er regiert und er verwandelt diese Gemeinde immer mehr in sein Ebenbild. Wir beten dich an, Herr, und wir preisen dich. Amen.